Ja, ich liebe Städte so wie Manhattan, New York. Schon sehr beeindruckend. Leben will ich da nicht und arbeiten schon gar nicht. Aber es sind doch schmucke Häuser, die da stehen. Und wenn man dies von oben betrachtet, dann denkt man noch, die Häuser sind doch eher klein. So von oben betrachtet sehen die richtig nett aus. Aber von der Seite betrachtet sieht man plötzlich, oh, die sind ja richtig hoch. Und dann stell dir mal vor, die Bücher der Bibel, die wären Häuser. Und dann siehst du dir von oben an und denkst, oh, da gibt es auch Unterschiede, ne? Da gibt es große Häuser und winzige. Also so ein Buch Jona mit 4 Kapiteln ist echt so wie eine Gartenlaube. Von oben betrachtet ist er so klein. Und da musst du auch erstmal von der Seite schauen. Und dann merkst du, das Buch, was eben noch klein war, Jona ist plötzlich so hoch wie der K2. Das ist ja unfassbar. Und dann siehst du plötzlich Bücher. Dagegen ist der K2 ja gar nicht. Die sind noch viel höher, die gehen in den Himmel hinein. Die Evangelien. Die kannst du gar nicht mehr erfassen. Du kannst kein Bild machen, weil es einfach zu hoch ist. Du beeindruckst. Und für mich im Besonderen ist dann nochmal zwischen diesen 4 Riesengebäuden nochmal ein ganz herausragendes, was nochmal anders ist wie alle anderen Gebäude, die du dann erkennst, nämlich das Johannesevangelium. Kein Wunder, dass man das für besonders hält. 60% in diesem Evangelium sind wörtliche Rede Jesu. Das ist wie in keinem anderen biblischen Buch. Und deswegen ist es logisch, dass Christen immer wieder wie angezogen sind von diesem Evangelium, weil sie hier dem Wort Jesu so direkt begegnen. Jawohl. Ich möchte etwas vorlesen aus Kapitel 4. Ich stehe jetzt aber genau davor, an die Seite. Johannes 4, 43, 54. Aber nach den 2 Tagen zog er von dort nach Galiläa. Denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet in seiner Vaterstadt nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war, und ging hin zu ihm und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er war todkrank. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Muss es hier weiterlesen. Der königliche Beamte sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er noch hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Fragte er sie nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Vieh. Da merkte der Vater, dass es zu der Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er in Judäa aus Judäa nach Galiläa kam. Ein besonderes
wirklich besonderes Kapitel, das Kapitel 4. Jesus, heißt es dort, er musste nach Samarien reisen. Er nahm nicht die schöne Ostroute entlang des Jordans, beschaulich im Tal gelegen. Nein, er zieht von Jerusalem über diesen Gebirgszug durch Samarien hindurch. Ein beschwerlicher Weg. Aber immer wieder ist bei ihm dieses Ich muss das tun, eine göttliche Führung, die ihn dann zum Jakobsbrunnen bringt. Und die Liebe und Achtsamkeit Jesu bedeutet dann für die Frau einen völligen Wandel in ihrem Leben. Und für sich ja, 2 Tage Jesus mitten unter ihnen und viele Menschen werden verändert und kommen zum Glauben. Und die Menschen dort, die Jesus trifft, haben nur noch ein Credo. Die sagen, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Und dann zieht er weiter nach Galiläa, was ja jetzt hier beschrieben wird. Und die Begründung, warum er hinaufzieht, ist für ihn, kein Prophet gilt daheim etwas. Er ist ja mehr als ein Prophet. Und dennoch hat auch Jesus Christus die Erfahrung gemacht, selbst ich gelte daheim nicht. Jesus spricht hier das bedeutsame daheim aus. Jesus sagt daheim. Für Jesus war Nazareth sein daheim. Da gibt es ein Wohnhaus. Es gibt eine Familie, die zu ihm gehört. Wir wissen, Christus weiß auch von einem anderen daheim. Von einem Vater, der ihm nicht in Nazareth wohnt, der ihm alles bedeutet. Daheim ist bei ihm Nazareth natürlich, aber eben auch der Himmel. Jesus sagt, ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus weiß sehr wohl, wie wichtig für uns ein Daheim ist. Weil er hat es selbst am eigenen Leib erfahren. Und darum ringt er auch darum, dass Menschen nicht nur dieses Daheim ehren und schätzen, sondern dieses eine besondere Daheim beim Vater im Himmel finden und auch erreichen. Nun hören wir, er kommt nun in dieses Daheim, er ist auf dem Weg, er kommt nach Kana und dort geschieht ein Wunder. Erstens, ein königlicher Beamter macht sich auf den Weg. Königlicher Beamter. Eine vielleicht herausragende Stellung. Gut versorgt. Und dieser Mann, so sagt uns hier die Bibel, setzt eine neue Priorität. Er verlässt wohl offensichtlich den König. Der ist ihm jetzt erstmal völlig egal. Weil die Gesundheit seines Sohnes vorgeht. Und dieses Kind ist nicht einfach nur angeschlagen, sondern todkrank. Und ihm muss klar sein, dieses Kind, das hat nicht nur Monate noch vor sich, vielleicht nur noch Tage oder Stunden. Ich muss gehen. Das ist das Erstaunliche. Er macht sich auf den Weg. Und man fragt sich, wo hat er jetzt diese Hoffnung her? Warum geht der Beamte zielstrebig zu Jesus hin? Was hat er denn gehört vom Wirken Jesu bisher? Johannes gibt ja große Mühe, sich zu zeigen, dass es an dem Tag war und an dem Tag und dann kam 2 Tage später das, also ganz chronologisch an der Reihe nach gefügt. So beschreibt er, was Jesus getan hat. Und da hat er eben einem Nikodemus den Weg gezeigt. Er hat gelehrt. Er hat Krüge gefüllt. Aber von Wundern hat der Beamte bisher wahrscheinlich noch wenig hören können. Und dennoch weiß er mit letzter Gewissheit, ich muss, wenn mein Kind eine Hoffnung haben soll, dann muss ich zu Jesus gehen. Er ist die letzte Chance für ihn. Deswegen schlendert er nicht, geht gemächlich, auf seinen Puls achtend, ne? bloß nicht anstrengen, ne? Er rennt um das Leben seines Sohnes. Du an seiner Stelle, wärst du nicht auch gerannt? Da ist einer in Not. Ich habe mal vor Jahren eine Radtour gemacht, da war ich vielleicht 14 Jahre alt. Ich hatte gerade so ein Sportrad geschenkt bekommen und habe alles, was überflüssig ist, weggemacht. Ne? Licht und Schutzblech und Gepäckträger, alles ja überflüssig. Ne? Haben mich auf den Weg gemacht durch die Hochalpe, es war April. Ist alles einigermaßen gut gelaufen. Auf der Rückfahrt dann, da musste man aus Trier, sind die Stalle Serpentine hoch, fast wie Alpe d'Huez, ne? Fühlt sich das an. Ne? Und plötzlich gab es Schnee. Es war kalt, es war nass. Ich war ohne Helm, ohne Jacke. Wer bin ich denn? Es ist ja nicht clean, ne? Und irgendwann dachte ich mir, es wäre jetzt eine gute Idee, meinen Vater anzurufen. Ich hatte noch 100 Kilometer vor mir. Ich bin so durchgefroren, also das ist echt peinlich, wenn ich den jetzt anrufe, aber das muss ich jetzt machen. In 14 Jahren will man das ja als allerletztes tun. Dann rufe ich ihn an und sage, Papa, hilf mir. Ja, ein Geschäft, der kann nicht einfach losrennen, wie er will. Er hat meine Mutter ins Geschäft gestellt und ist dann losgefahren. Aber man hat ja kein Handy gehabt und konnte auch nicht genau sagen, wo ist mein Standort, ne? Und dann haben wir uns irgendwie verpasst. Da musste ich notgedrungen die ganzen anderen 100 Kilometer im Schnee treiben, durch die Hocheifel, Gerolstein, Daumen, da die Strecke da, ne, da durch und wieder an den Heimatort gelangen. Wir haben dann noch einen Suchtrupp losgeschickt von meiner Patentante von Trier aus, haben mich nicht gefunden, mein Vater hat gesucht und irgendwann kam ich dann abends müde und erschöpft nach Hause. Ja, wenn einer Not ist, dann gibt es kein Halten mehr, ne? Da rennst du. Und mein Vater eben, der ist halt gefahren, was er konnte, ne? Der arme Kerl. Ja, wenn einer aus unserer Familie in Not gerät, dann ist es um deine Ruhe vorbei. Da gibt es kein Halten mehr, ne? Und so kommt der königliche Beamte zu Jesus und sagt nur, Herr, komm herab, mein Kind stirbt. Komm bitte, bevor es stirbt. Ja, was muss passieren, dass Männer um Hilfe bitten? Ne? Andere um Hilfe bitten zeigt ja auch, dass man es alleine wohl nicht schafft. Und wenn es eine andere Möglichkeit gibt, als jemanden um Hilfe zu bitten, dann werden die erstmal durchgegangen. Ne? Aber er hat das alles hinter sich. Ne? Hilfe. Und ich bin erstaunt, dass diese Bitte in der Bibel gar nicht so selten ist. Ja, der sinkende Petrus, der schlendert ja auch über dem Wasser Jesus entgegen, ist ganz erstaunt, dass er da laufen kann. Normalerweise geht man ja unter, er ist ja Fischer, ne? Er kennt sich ja aus. Und irgendwann hat er das wohl auch gedacht, was tue ich hier eigentlich? Ne? Und dann schreit er, hilf mir. Und der Jesus hat ihn absaufen lassen. Ne? Nein, da kam eine Hand und die hat ihn rausgezogen. Die Frau aus Kanaan. Da war es ja noch mal viel dramatischer als ein bisschen Wasser, ne? Die für ihre Tochter bittet, weil diese Tochter von bösen Geistern geplagt wird. Die kommt auch nur zu Jesus und stammelt, Herr, hilf. Immer wieder sind Menschen von dem, was an sie herankommt, überfordert. Das Leid ist nicht immer so passgerecht, dass wir es schaffen können. Dann bist du verwundet, dann bist du verletzt, dann bist du krank. Und dann kannst du es auch in Gebeten gar nicht mehr zum Ausdruck bringen und die Not kannst du auch gar nicht mehr beschreiben, du willst es auch gar nicht mehr beschreiben. Und dann kommt aus dir heraus vielleicht nur noch dieses letzte, Herr, hilf. Ja, wo du Schwachheit einfach nicht mehr überwinden kannst. Herr, hilf. Und ich möchte euch das wünschen und auch euch das zusprechen, dass ihr dann auch nicht nach Erklärungen sucht, wer ist jetzt schuld und wie konnte das passieren, komme ich da jetzt auch nicht raus, sondern dass ihr in Jesu Namen betet, ganz schlicht und kurz, Herr, hilf. Ich könnte mir kein Gebet vorstellen, das verheißungsvoller wäre als dieses schlichte Gebet: Herr, hilf. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt, so stammelt der Vater in größter Not. Und der zweite Punkt, der Herr kommt, Jesus kommt nicht. Und das ist ja sowas von erstaunlich, weil an vielen Stellen wird ja genau das erklärt von Jesus und er ließ sich einladen, auch Zachäus, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ganz dringend, heute. Im Wohnzimmer Platz nehmen und ich nehme auch die Brüder da mit, da meine Jünger, die kommen auch nicht alleine. Ne? Aber hier geht Jesus nicht mit. Und das verwundert. Jesus hört einfach nicht richtig zu, oder? Er soll doch mitkommen. Jesus kommt an den Teich Bethesda, ein Mann, 38 Jahre krank. Und er braucht nur jemand, der ihn zum Wasser schleppt, wenn sich das Wasser bewegt. Dass er mal der Erste ist, der reinspringt und geheilt wird. Nur das braucht er und nur um das bittet er wohl. Und Jesus, schnappt er sich den, hakt ihn unter und zieht ihn darüber zum Wasser? Nein, er trägt ihn nicht. Aber er hat einen anderen Weg. In Bethanien, Maria und Martha, sie kommen auch zu Jesus mit einer äußerst dringenden Bitte. Siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Schwer krank, ne? In den letzten Zügen hätten sie sagen können. Und Jesus läuft nicht los. Er wartet. Er rennt nicht sofort los. Und das ist manchmal für uns vielleicht auch enttäuschend, wenn wir im Gebet ringen, Herr, hilf mir, und dann bleibt in meiner Not die Hilfe aus. Keine Hand, die mich hält, wenn ich sinke. Da bete ich für einen guten Freund, dass er nicht aus dem Leben gerufen wird und wenig später stehe ich erschüttert und schaue in ein 3 Meter tiefes Grab hinein und denke dann vielleicht an Lazarus. Da bin ich bereit und noch in der Lage, auf den Herrn zu warten und darauf zu vertrauen, dass er mich nicht übersehen hat und auch mich nicht vergessen hat und meinen Namen irgendwo ausgestrichen hat. Ja, die Anfechtung kann manchmal so überragend sein, dass das passiert, dass ich denke, ich bin irgendwie durchs Rost gefallen und nicht mehr vorhanden. Tage, wo du dann auch vielleicht nicht mehr beten kannst, selbst dieses kleine Gebet nicht, wo dazu noch die Kraft fehlt. Und dann, liebe Geschwister, gibt es noch die andere, ganz andere Beobachtung, dass ich immer wieder erstaunt feststelle, wie Gläubige beten können um wichtige Anliegen über Jahre hinweg und nicht entmutigt werden, auch wenn die Hilfe offensichtlich nicht gleich kommt. Und nicht unruhig werden, dass das Wunder nicht oder noch nicht eingetroffen ist und tatsächlich von ganzem Herzen noch Jesus vertrauen und sagen, Herr Jesus, du wirst auch mit dem, was mich plagt, fertig. Und ich erwarte das jetzt einfach mal. Und das empfinde ich dann als ein geistgewirktes Vertrauen in die Hilfe Jesu, die noch nicht gekommen ist, auf die ich dann auch selbst warten kann. Der Herr wird nicht zu spät kommen und hat unseren Namen nicht irgendwie gelöscht. Hier beim königlichen Beamten kommt Jesus nicht mit, aber er sagt ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Am Psalm 27 steht, harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Er kommt nicht mit zum Sohn, man wird ihn nicht am Sterbebett sehen und dennoch rührt er ihn an und dennoch heilt er ihn ganz persönlich. Mein zweiter Punkt. Er kommt nicht persönlich, er hat einen anderen Weg an dieser Stelle. Und ich werde erinnert daran, dass Jesus versprochen hat, allen, dass er wieder einmal kommen wird. Er kommt nicht hier an dieser Stelle, ja, aber am Ende der Bibel steht etwas ganz Besonderes. Da steht, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und wie als Gebetserwiderung, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Beim königlichen Beamten hat er einen anderen Weg gehabt, aber wir Christen sind von dieser Hoffnung erfüllt. Er wird kommen, ganz persönlich, und jeder wird ihn sehen und jeder wird wissen, dass er es ist. Drittens, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. Der Beamte hat das Anliegen vorgebracht, er darf vertrauen. Dein Sohn, ja. Jesus wird sich kümmern und er dreht um und verlässt den Herrn, nicht schweren Herzens, sondern er vertraut tatsächlich, er wird etwas für meinen Sohn tun. Da kommen die Knechte ihm entgegen. Und das finde ich so besonders, die können nicht warten, bis der nach Hause kommt. Das, was sie zu sagen, ist so phänomenal, ist so wichtig, so befreiend, dass sie sagen, jede Minute, die er das früher weiß, wird seine Seele befreien. Dann rennen sie los und sagen ihm, dein Sohn. Ich wünsche uns das auch, ne, dass wir immer wieder vom Evangelium so erfüllt werden, dass wir nicht sagen, naja, die sind ja auf dem Weg zu uns. Ne, irgendwann werden die uns schon erreichen. Dann können wir es ihnen ja auch sagen. Wenn sie es unbedingt wissen wollen, wie sie gerettet werden, dann werden wir es ihnen dann nicht vorenthalten. Sondern, dass wir es machen wie die Knechte und einfach nicht sitzen bleiben können, sondern uns aufmachen, um Menschen zu begegnen und ihnen zu sagen, dass es einen Heiland gibt, der sich hat kreuzigen lassen für ihre Schuld, auferstanden und der. Und ein letzter Punkt. Ah, schon weg. Und er glaubte, mit seinem ganzen Hause. Steht da in der Bibel, ne?
Genau. Hier steht, er glaubte
seinem ganzen Hause. Ich habe das nicht mal am Schirm gehabt, also irgendwie habe ich das anders abgespeichert, aber es steht tatsächlich da. Alle im Hause des königlichen Beamten kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sie haben Jesus persönlich nicht gesehen, aber sie glauben an ihn. Und das ist etwas Besonderes, etwas sehr Wichtiges. Und im Neuen Testament gibt es solche Erfahrungen immer. In Korinth wird der Apostel Paulus aus der Synagoge quasi herauskomplimentiert. Er muss nicht weit gehen, er geht einfach ins Nachbarhaus von Titius Justus, ein gottesfürchtiger Mann, und dort predigt er einfach weiter im Nachbarhaus, dass es die in der Synagoge auch noch hören können. Und es erreicht den Vorsteher der Synagoge, den Crispus. Und bei ihm geschieht das Wunder. Er kam zum Glauben an den Herrn, heißt es da, mit seinem ganzen Hause und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Also nicht nur er allein, jetzt hör mal zu, allein dir wollen wir das jetzt zueignen und nur dir gehört das, sondern alle kamen dazu. Was für ein Segen, für ein Wunder. Oder ich denke an den Cornelius, ein gottesfürchtiger Hauptmann. Und da heißt es jetzt nochmal anders. Man muss die Feinheiten auch wahrnehmen. Da heißt es bei dem Cornelius, er hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Also wie viele sind denn das jetzt wieder, ne? Seine nächsten Freunde, viele vielleicht. Und sie alle sollen die Botschaft von Petrus und seinen Begleitern hören, dass Christus lebt. Oder ich denke an Philippi. Sitzen betende Frauen am Fluss, stricken. Hey, stricken nicht, ne? Obwohl Stricken ja so schön ist, ne? Meine Frau wird es bestätigen. Nein, sie beten am Fluss. Sie haben kein Gemeindehaus, aber am Fluss beten sie. Und wahrscheinlich war die Lydia auch unter diesen betenden Frauen. Und auch Lydia kommt zum Glauben mit ihrem ganzen Haus. Und noch dramatischer, ihr wisst das alle, ihr die Bibel kennt, ne? Da ist noch einer, den muss man jetzt hier auch erwähnen, den Kerkermeister aus Apostelgeschichte 16. Kann man auch brutal gut darstellen, ne? Wie er dann die Apostel nicht nur in Ketten legt, sondern werden sie in den Block gelegt. Also ist ja dramatisch, ne? Kann man nicht so gut schlafen mit, ne, wenn man in den Block gelegt wird. Und die Brüder singen trotz Block um Füße und Fleisch um den Kopf. Sie singen Loblieder in der Nacht. Und Gott erbarmt sich. Der Block, der wird gesprengt, die Ketten fallen ab, die Grundmauern werden erschüttert. Ein Gottesschrecken erfasst den ganzen Kerker. Und ein betender Kerkermeister, er fleht die Apostel an, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was muss ich tun? Und die Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du allein. Nein, ne? Geht da nicht. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Segen wird hier nicht so selektiv gedacht, aber die haben es doch nur gesagt, sondern so unfassbar, wenn Gott da wirkt, ne, so reich, erfasst hier die ganze Familie. Und ich finde es auch wunderbar, dass es auch bei diesem königlichen Beamten, bei ihm wird das Krankenlager nun abgebaut, die Binden werden gewaschen, Vorbereitung für die Beerdigung werden beendet, Trauerkarten eingedampft, ne? Und alle loben Jesus Christus. Er glaubte mit seinem ganzen Haus. Und liebe Leute, ich habe einen Wunsch für mich selber und aber auch für euch, vor allem für euch, dass ihr das erlebt, dass alle aus eurem Haus diese Erfahrung machen, wie hier auch dieser Beamte, dass Christus ihr Heiland ist und für sie gestorben ist. Mögen wir das alle erleben und auch erfahren. Jesus Christus. Amen.